Ich grüße euch alle ganz herzlich. Wir sind hier, um Gottes Wort zu hören. Und ich habe heute eine schwere und eine gute Lektion. Lügen, an die viele selbst glauben. Also sie glauben selbst, sind überzeugt. Ich bin bei meinem Sohn in seinem Rechtsanwaltsbüro und ich habe was zu besprechen mit ihm. Und da klingelt das Telefon und die Sekretärin geht ans Telefon. Mein Chef ist heute nicht da. Und dann hat sie aufgelegt und dann hat mein Sohn gesagt, ja, was haben Sie da gerade dem Mann gesagt? Oder den Anrufer gesagt, ich bin nicht da, ich sitze doch hier. Und wir haben da diskutiert, wie leicht man so Notlüge nimmt. Notlüge ist auch eine Lüge, egal was es ist. Und wir sind so gewohnt, mit Notlügen, mit Entschuldigungen, mit Ausreden, uns irgendwie da aus der Schlinge zu ziehen. Mein Chef ist nicht da. Wie oft wird so diese Lüge proklamiert? Die Menschen wurden angelogen schon seit uralten Zeiten. Alles fing mit einer Lüge an. Ihr werdet sein wie Gott. Die Wahrheit wurde verdreht und so weiter. Und nirgendwo wird so viel gelogen wie jetzt vor der Wahl. Da wird auch versprochen, der Himmel auf Erden und was weiß ich. Ja, da wird so viel versprochen. Auch während des Krieges wird so viel versprochen. Wir haben gesiegt und dabei Stalingrad war da oder Waterloo war da und es geht immer mehr bergab. Oder nach der Jagd wird auch dieses, da wird gelogen, was die Jäger sich angeben, was alles so gewesen ist, so der Jägerlatein. Also es wird gelogen. Wissenschaftler in England haben festgestellt, dass man im Schnitt, ein normaler Bürger lügt mindestens 200 Mal. 200 Mal wird gelogen. Die Welt ist hineingeboren in eine Lüge, wie in einer Leprastation. Mein Chef ist nicht da. Und schon geht die Geschichte weiter. Und man gibt sich zufrieden. Und dabei sitzt der Chef womöglich gerade daneben. Man kennt nichts anderes als die Lüge. Man lebt mit der Lüge. Niemand hinterfragt, ob das so ist oder nicht so ist. Ob das wahr ist oder nicht. Wir glauben der Lüge. Ja, der Chef ist nicht da. Also okay, später anrufen. So, was ist die Wahrheit? Was ist die Wahrheit? Darüber sollten wir nachdenken. Vieles ist auf dieser Welt auf Lüge aufgebaut, auf eine Falschaussage, auf eine Unwahrheit, auf eine Verdrehung und eine Schutzbehauptung, auf ein verfälschtes Wissen. Das haben wir in der Schule Jahrhunderte, Jahrtausende Menschen gelernt, im Mittelalter. Die Erde ist eine Scheibe. Obwohl eigentlich schon der alte Hiob wusste, Gott hat die Welt im Nichts aufgehängt. Also praktisch im Universum, die Erde war keine Scheibe. Das haben die Alten gewusst, aber irgendjemand hat das entdeckt und nicht weiterdenken wollen. Die Erde ist eine Scheibe. Und das geht dann durch die ganzen Lehrpläne in der Schule. Da wird fleißig weitergegeben und sie dienen einer Macht und so weiter. Einer Macht, dass die Erde ist eine Scheibe. Und bis einer da kommt und einer bezeugt und sagt, und die dreht sich doch um die Sonne. Und die dreht sich doch um die Sonne. Und so viele politische Dinge werden auf Lügen aufgebaut, vor allem von denen, die die Macht in ihren Händen halten. Wenn ich daran denke, was in den letzten Jahren gelogen wurde, zusammengelogen wurde, in der ganzen Geschichte, also da geht es auf keine Kuhhaut mehr. Die Tyrannen missbrauchen, Kriege zu inszenieren, die Lüge. Ich denke nur, Saddam hat Chemiewaffen und in Libyen, Gaddafi, da betreibt das und das und das, wurde alles auf Lügen aufgebaut und unsere Armeen sind dann in den Krieg gegangen oder bis heute in Irak gibt es keine Ruhe und keinen Frieden, weil da alles auf Lüge aufgebaut war und man hat keine Chemiewaffen gefunden. Bis heute nicht. So, was wäre, wenn du eines Tages erfährst, dass alles, was du gelebt hast, was du geglaubt hast, dass alles nur Illusion und Lüge gewesen ist? Was würdest du denken? Ich bin belogen worden, betrogen worden. Das alles war nur Geschichtsverfälschung. Ja, alles nur so aufgebauscht, aufgeblasen. Und die Wahrheit wurde vertuscht. Und so viel wird in unseren Schulbüchern an Wahrheit vertuscht. Auch woher kommt die Corona? Oder was ist Corona überhaupt? Oder wer hat es erfunden und wer missbraucht es? Und du findest heraus, das war alles nur eine Weltverschwörung, über Jahrhunderte aufgebaut, um eine Weltregierung zu installieren eines Tages. Und das Ende der freien Welt ist gekommen, ihr Lieben. Wenn wir die Medien hören, da wird nirgendwo so viel gelogen wie in den Medien. Da wird nur einseitige Wahrheit verkündigt, wird nicht die ganze Wahrheit verkündigt, nur was besonders, was im Fokus ist. Viele wissen die Wahrheit gar nicht, glauben aber der Lüge mehr, weil es anders aufgetischt wird. serviert wird in den Medien. Jeden Tag hörst du das Gleiche und nochmals das Gleiche und nochmals das Gleiche und am Schluss glaubst du es. So hat Goebbels auch hier seine Lügen aufgebaut im Dritten Reich. Und Massenmedien geben diese gezielten Lügen weiter und Menschen gehen den Lügen auf den Leim. Es wird so viel gelogen und die Menschen glauben das. Und ich möchte hier nur sagen, werde kritisch. Werde kritisch, fang an, der Sache nachzugehen. Die meisten gehen nicht auf der Suche nach der Wahrheit. Was ist die Wahrheit? Hinterfrag, was du hörst. Auch jetzt diese Predigt hier. Ist das wirklich wahr, was der Pastor immer tut, das predigt? Oder was ich in der Zeitung lese? Oder bei uns in Russland hieß die Zeitung Pravda, die Wahrheit. Aber da war 80% Lüge, was die Parteipolitiker geredet haben. Und das war nicht immer die Wahrheit. Pravda, die Wahrheit. Ja, vielen Menschen ist die Wahrheit wurscht. Die interessiert die Fakten nicht, sie prüfen nicht, sie gehen der Sache nicht nach. Sie leben der Lüge weiter. Sie verdrängen die Realität. Das geht mich nichts an. Sie sollen machen, was sie wollen. Nicht alles um uns ist so, wie wir auf den ersten Blick oft sehen. Wenn du hinter den Vorhang schaust, hinter die Hintergründe schaust, wer hat das was gemacht, wer hat das inszeniert, wer hat den Krieg angefangen? Die Wahrheit wird eines Tages kommen, ob Deutschland den Krieg angefangen hat oder die anderen Alliierten. Die Wahrheit ist noch nicht draußen. Da wird so viel unterdrückt. Das System baut sich auf unsere Untätigkeit und Ungläubigkeit. Das ist glaublich. Ich denke nur ein paar Jahre zurück, 1948. Orwell hat einmal gesagt, von diesem Überwachungsstaat, dieser Überwachungsstaat wird kommen und wir haben inzwischen den Überwachungsstaat. Du kannst nicht einmal sicher auf die Toilette gehen, ohne überwacht zu werden. Die ganzen Supermärkte, manche Supermärkte, nicht alle, aber manche Supermärkte überwachen ihre Kassiererin, wie oft sie auf die Toilette gehen, wie oft sie das machen, wie oft sie das machen. Ja, wir haben einen Überwachungsstaat. Ich bin in England. Gehe morgen sehr früh, will Brötchen holen und so weiter und gebe die Kreuzung, weil ich dachte, da sieht sowieso niemand was und niemand beobachtet. Dann heißt es, Achtung, Achtung, Sie gehen bei Rot über die Ampel. Du siehst, dass da wird es plötzlich hier, du wirst überwacht. Kinder flunkern gerne bis zu ihrem vierten Lebensjahr. Das Kind weiß nichts, was Wahrheit und Lüge ist. Was Lüge ist und so weiter, kann Wahrheit und Lüge nicht trennen. Das ist das Kind. Aber manche bleiben da drin als Kinder, in der Lüge, in der Unwahrheit. Und sie können es nicht trennen. Wenn Kinder Angst haben vor Streit oder Strafe und so weiter, dann lügen sie. Wenn sie die Schulnoten nach Hause bringen, obwohl sie die Schulnoten nach Hause bringen und die gar nicht so schlecht waren, aber nicht so, wie die Eltern es erwartet haben, dann lügen sie den Eltern was vor. Ich weiß es, meine eigenen Kinder, ich habe mich gefragt, sind Pastorenkinder und die lügen. Oder untertreiben oder sagen, das war nicht so. Oder wenn sie was falsch gemacht haben, irgendwas kaputt gemacht haben, da erzählen sie, wie das der und das und jener gemacht hat, versuchen sich Ausreden. Notlügen sind Lügen, Ausreden sind Lügen, Entschuldigungen sind Lügen, alles ist Lüge. Denn hinter fast jeder Lüge liegt eine oder steckt eine Absicht. Das Spiel mit der Wahrheit gehört zum kindlichen Entwicklungsleben. Das Kind entwickelt sich, es muss lernen, Wahrheit und Lüge zu unterscheiden. Aber bis zum vierten Lebensjahr hat es gar nicht in sich. Das harmlose Spiel, ich habe das mal bei meinen Kindern beobachtet. Weißt du, da wird es gefunkelt, geflunkert und geschummelt. Da nimmt die Tochter dem Bruder was weg oder was auch immer es sei und schubst ihn dann weg. Der Bruder schubst es weg, weil das Mädchen und dann die schreit und so weiter. Nicht wegen dem, was passiert ist, was weggenommen worden ist, sondern der hat mich gestupst oder die hat mich geschubst. Oder das ist schon eine Lüge. 200 Mal am Tag lügen die Menschen. Die Kleine erinnert sich, oder der Kleine erinnert sich da nur noch über diesen fiesen Schubs. Doch das ist ihr Verhalten. Weißt du, diese Ausgangssituation, das wird gar nicht registriert. Und meistens bei jeder Sache gibt es eine Ausgangssituation. Warum ist was passiert? Und was hat es ausgelöst? Bei den Vierjährigen ist es noch gar nicht so viel bewusst. Aber bei Erwachsenen sollte man schon längst wissen, die Reaktion des Kindes ist eine Lüge. Auch wir schimpfen ja, du lügst, mein Lieber. Ich weiß nicht, wie oft haben wir unsere Kinder beschuldigt, du lügst. Du lügst. So, kleine, oder der Kleine, der lügt, das ist für ihn eine Realität. Für viele ist die Lüge eine Realität. Und erst ab 5., 6. Lebensjahr ist das kindliche Bewusstsein so weit fortgeschritten, dass es dann gezielt lügt. Die Wahrheit verändert, verdreht ein bisschen, um Erfolg zu haben, um ein paar Streicheleinheiten zu bekommen, um gelobt zu werden, um, ja, mein Kind, du hast gut gemacht, dein Zeugnis ist gut und so weiter. Hinter dem Rücken von der Mama, also wenn ich meine Kinder beobachtet habe, das sind keine Heilige, der Mensch ist kein Heiliger. Sie mopsen, grinsen da Schokolade weg, verstehst du? Oder da war nicht so viel, oder was, und so weiter. Obwohl sie meine Frau abgezählt hat, genau wie viel für jeden was ist, plötzlich fehlt da ein Rippchen. Oder, dass man dann lächelt und so weiter. Wenn man abends gefragt wurde, Kinder, habt ihr schon die Zähne geputzt? Verstehst du? Ja, ich habe geputzt. Aber da war die Zahnbürste noch trocken. Die war noch nicht im Bad. Aber so mit Augenzwinkern, ich habe geputzt, damit die Mutter nicht schimpft. Bei Kindern sind diese Flunkereien, Lügengeschichten harmlos, aber sind auch nicht böse gemeint. Aber der Mensch gewöhnt sich in der Lügenei und der Lügen hinein. Schlimm wird es, wenn nachher Erwachsene weitermachen. Und dann sieht das Kind, die Erwachsenen sind nicht besser. Der Papa lügt die Mama an und Mama lügt den Papa an. Die sind auch nicht besser und so weiter. Sie belügen sich gegenseitig. Warum kann ich das nicht? Und sie machen sich selbst, die Partner machen sich oft sich gegenseitig was vor, spielen was vor, geben was vor, täuschen einander. Und um den guten oder schlechten Anschein von sich zu stoßen, die Bibel sagt, sie haben einen Schein eines gottseligen Lebens, auch die Christen. Und jetzt komme ich zum Thema so langsam. Auch die Christen sind Lügner. Entschuldigung, auch die viele Christen sind Lügner. Sie haben den Schein eines gottseligen Lebens. Und ich werde heute ein paar heilige Kühe schlachten. Tut mir leid. Ich habe kein Mitleid hier dabei. Weißt du, es gibt so viele fromme Täuschungen. Man täuscht sich. Ich bin Christ. Ich gehe nur ein, und wenn man nur einmal in der Woche vielleicht oder auch zu Weihnachten und zu Ostern in die Kirche geht, verstehst du, ich bin ein Christ, ich bin getauft. In der Endzeit wird es eine Scheinreligion geben, man wird sich sehr fromm benehmen, sich fromm geben. Aber da, die Bibel sagt 2. Timotheus 3, Vers 5, aber die Kraft des Glaubens verleugnen sie. Sie haben den Schein, alles nur mit Scheine, Taufschein, Trauschein, Sterbeschein, alles nur lauter Scheine. Schau dir in der Christenheit mal um. Und du siehst sehr viel Form und Formalismus in aller Liebe. Sehr viel Schein. Die Kraft des Glaubens fehlt. Die Realität sagt ganz was anderes. Da ist alles zu wünschen übrig. Es gibt keine Auswirkungen von diesem frommen Schein. Ich bin Christ. Ja, keine Frucht des Glaubens. Da wird nur Religion gespielt. Gottesdienste werden besucht. Die Form der Anbetung wird durchlaufen, so. Ja, die Liturgie wird runtergeleiert, das Programm wird abgespielt. Und da weiß man schon, was das nächste kommt. In manchen Kirchen, da weiß ganz genau, wann das Amen kommt und wann gelobt sei Jesus Christus kommt. Verstehst du, all das läuft ein Programm, das hat man schon gewöhnt, verstehst du, ohne dass man dabei war. Oder so, was ich erlebte in der Kirche, als ich das erste Mal in einer evangelischen Kirche war in Neuötting, dann steht mein Freund auf, und setze ich hin, ich stehe auch auf, weil er auch steht. Dann, ich wollte ja nicht negativ auffallen. Und schon allein wegen nicht negativ auffallen wollen, bleibt man auch stehen. Und dann habe ich den gefragt, was hast du da gemacht, als du die Augen zugemacht hast und da ein paar Sekunden gestanden bist? Ich habe bis 10 gezählt. Verstehst du? Oh, Schein. Man denkt, der liebe Gott sieht nicht, riecht nicht, schmeckt nicht, fühlt nicht. Der merkt nicht, das ist ein alter Mann, ist blind. Da wird alles nur abgespielt und da gibt es keine praktischen Auswirkungen. Wenn du bis 10 zählst beim Beten, passiert nicht viel. Da bleibt alles beim Alten, da ist keine Veränderung, nichts Neues. Leute bleiben krank und das passiert in den christlichen Kreisen. Schau doch die christlichen Kreise an. Leute sind krank, liegen im Zank miteinander, im Clinch miteinander, sind unversöhnlich, sind feindlich gesinnt miteinander. Ich sitze auf der Seite, der sitzt auf der Seite. Solche Gottesdienste habe ich gehabt in Heilbronn oder bei Bei Heilbronn habe ich eine Gemeinde übernommen. Da saß die Familie auf der Seite und die andere Familie saß auf der Seite. Und ich habe mal gefragt, als ich dann auf den Grund gehen wollte, was ist passiert? Was ist passiert? Ja, wir haben nach dem Krieg ein Schwein gekauft und halbiert die zwei Familien. Und die eine Familie hat mehr bekommen als wir. Und da lagen sie im Clinch. Und das 30 Jahre nach dem Krieg. Und du siehst, so lange kann das schwellen, die Sünde, die haben mich betrogen. Auch Betrug ist Lüge, gehört auch in dieser Kategorie. Viele leben ungesund, spielen sich was vor, ich bin Christ, aber saufen und fressen und ernähren sich falsch, nicht richtig. Sie wollen das süße Leben und machen jeden Unsinn mit. Sie haben den Schein eines gottseligen Lebens. Wir gehen ja in die Gemeinde. Der liebe Gott muss mit uns zufrieden sein. Diese Scheinreligion ist ein frommer Zirkus für mich persönlich. Weißt du, das beruhigt einen Zeit. Eine Zeit lang geht es gut. Aber pass auf, wenn Tests kommen, wenn Prüfungen kommen, wenn Erschütterungen kommen, wenn Krisen kommen, wenn man am Tor der Ewigkeit steht, da bricht das ganze Kartenhaus zusammen. Das war alles nur Lüge. Alles nur Schwindel. Die wirkliche Prüfung wird nicht bestanden. Und Geschwister, um mir geht es darum, dass die wirkliche Prüfung bestanden wird. Die Religion mit der Sonntagskleidung und so weiter gibt der Seele keinen Frieden. Es geht nicht tief genug, das ist nur Äußeres. Immer schön angezogen, gebügelt, gestriegelt. Aber das Herz ist weit weg. Ich spreche das die Wahrheit. Aus 50-jähriger oder mehr als 50-jähriger Diensterfahrung in der Kirche, in der Gemeinde, Jesus und so weiter, an meinem eigenen Leben. Wenn ich so anschaue, nicht alles ist Gold, was da glänzt. Das ist alles nur vergoldet, aber kein echtes Gold. Das ist viel Doublé, eine optische Täuschung. Sie haben den Schein eines gottseligen Lebens. Die Leute glauben, ich bin in Ordnung. Der liebe Gott ist mit mir zufrieden. Ich stehle nicht, ich lüge nicht, ich mach das nicht und mach jenes nicht. Der muss mit mir zufrieden sein. Aber es ist alles nur Augenwischerei, eine Lebenslüge. So viele Menschen leben mit Schönfärberei, mit Selbstbetrug, mit Selbsttäuschung, mit allen möglichen Ablenkungsmanöver. Ach, preis dem Herrn, der Herr ist gut. Verstehst? Oder der Herr ist nicht gut. Und du fühlst dich selbst, da ist etwas, was mit mir nicht stimmt, was mit mir nicht in Ordnung ist. Man gibt vor, Gott anzubeten, aber das Herz ist so weit weg. Die Bibel spricht vom Lippenbekenntnis. Die Leute nahen sich zu mir mit ihren Lippen, mit Äußern, mit Tamtam, mit vielen Zirkus, mit viel drum und dran. Aber das Herz ist weit weg. In der Bibel heißt es, zerreißt nicht eure Kleider, sondern zerreißt eure Herzen. Das ist die biblische Botschaft, die ich heute auch ein bisschen dran kratzen möchte, an dieser biblischen Botschaft. Zerreißt euer Herz. Gott hasst die bloße Form der Religion. Das ist für ihn eine Beleidigung. Zu mir kommt ihr nur mit euren Lippen, mit der Zunge. Weißt du, sie reden positiv und leben negativ. Und das ist ein Chaos. Und das wirkt sich im Leben der Menschen höchstpersönlich. Heute beim Herfahren, da kommt meine Nachbarin, eine nette, sehr adrette, hübsche Frau. Die ist zusammengebrochen. Was ist? Ja, mir geht's gar nicht so gut. Aber sie sah so gut aus. Weißt du, das äußere Aussehen macht nicht mehr, was der Mensch ist. Weißt du, du kannst so perfekt aussehen, alles über Pudern, Lifting und was weiß ich. Und dann, wenn die Wahrheit kommt, wenn Spannungen kommen, wenn Krisen kommen, wenn mit dem Partner was nicht stimmt und so weiter, dann ist man zusammengebrochen. Man ist kaputt. Zerreißt nicht die Kleider, sondern zerreißt euer Herz. Es ist eine Beleidigung für Gott, wenn man sowas vorspielt im Leben. Gott, der sieht das wahrscheinlich nicht. Der ist ja blind, der ist hoch im Himmel. Nein, Gott sieht alles, bis alle Einzelheiten. Er sieht unsere Gedanken schon von ferne. Das Wort liegt noch auf der Zunge. Wir haben es noch nicht ausgesprochen. Weiß er schon alles, was wir sagen? Er weiß, ob wir aufrichtig sind oder nicht. Eine Notlüge. Mein Chef ist nicht da. Obwohl er daneben sitzt. Wie viele Notlügen, wie viele Ausreden, faule Ausreden haben wir? Das war das Lüge. Lüge bleibt Lüge. Ob es ein kleiner Neger ist oder großer Neger ist, es bleibt ein Neger. Haben wir mal gepredigt und den Menschen gesagt, verstehst du? Oder so, ja, es ist ein Neger. In aller Liebe, der Mensch bleibt das, was er ist, was er vorgibt zu sein. Er weiß, ob unser Dienst, das weiß der liebe Gott, nur eine Form ist oder die Wahrheit ist.
ob wir dahinter stehen oder nur Ritus und Liturgie ist. Und dass dieser moderne Ritualismus ist ein Fluch für die Kirche. Ich lese Hesekiel Kapitel 33, Vers 31 und folgende Verse. Ich lese nicht alles im Zusammenhang. Könnt ihr selber nachlesen. Hesekiel 33, Vers 31 und folgende Verse. Und da spricht der liebe Gott von einer Klasse von Menschen, sagt er, und mir tut es weh, dass ich diese Stelle vorlesen muss oder sollte, um das Thema zu beschreiben. Das habe ich so oft in meinem Leben erlebt, dass es so ist. Was muss der liebe Gott sich da denken? Und da heißt es, du Menschenkind, dein Volk redet über dich und so weiter. Was reden sie? In deiner Gegenwart reden sie schön. Verstehst du? Ach, sieht es gut aus. Die Amerikaner können das auch sehr perfekt. Ich habe eine Schwester in der Gemeinde gehabt. Ich wusste ganz genau, dass meine Krawatte nicht richtig ist, dass meine Krawatte nicht stimmt. Aber ich sage, Bruder, man tut es so eine wunderbare Krawatte ist. Verstehst du? Und die hat mich angelogen. Weißt du, die redet schön ins Gesicht und lügt einen. So werden die Menschen am laufenden Band angelogen. Nichts gegen die Amerikaner. Die sind freundlich und nett. Und keep smiling. So, du Menschenkind, dein Volk redet über dich. Und einer spricht zum anderen, kommt doch, lasst uns hören, was das für ein Wort ist, das der Herr ihm gegeben hat. Und so weiter, und was der Herr ihm mitgeteilt hat. Dann kommen sie in großen Scharen, setzen sich vor dir hin und ganz, und so weiter, wie es sich zum Volk Gottes gehört. Die volle Versammlung, das Haus ist voll, alle wollen hören. Und wenn es darauf ankommt, haben sie nicht kapiert. Sie hören dann zwar, was du ihnen sagst, doch sie richten sich nicht danach. Ich komme von einer Reise, meine Frau hat den Gottesdienst geleitet in der Nazareth-Kirche, in der großen Kirche. Und ich komme an die Tür, mache die Tür auf, da geht ein Fremder, der schon mal, also der war nicht in meinen Gottesdiensten als solches, der kannte mich nicht, dass ich der Pastor bin in der Gemeinde, macht die Tür auf und frage, wie war der Gottesdienst? Wunderbar, es war gesegneter Gottesdienst, aber im Grunde genommen, er konnte mir nicht sagen, was passiert ist. Es war wunderbar. Weißt du, wir können auch fromm lügen. Sie haben den Schein eines gottseligen Wesens, aber die Kraft Gottes verleugnen sie. Ich lese hier weiter. Sie tun so, als würden sie deine Worte begierig aufnehmen, aber insgemein sind sie nur auf ungerechten Gewinn. Ja, da gucken sie, wen sie verheiraten können oder wen, was sie wo die Geschäft machen können. Ja, ich habe so Leute da gehabt. Da ist kaum Amen gesagt. Da kommen die MW-Leute und so weiter und dann sagen sie, dich oder dich. Möchte ich mal am Schluss sprechen? Könntest du mit mir reden? Und dann versuchen sie, statt Jesus zu verkaufen, Geschirr zu verkaufen, Tupperware oder was sonst noch. In aller Liebe. Sowas gibt es gang und gäbe in den Synagogen, in den Gemeinden und auch in den Moscheen ist es nicht besser. Du bist für sie wie einer, der Liebeslieder singt, eine schöne Stimme hat und gut musizieren kann. Sie hören deine Botschaft, aber sie handeln nicht danach. Scheinchristentum. Christen ohne Christus. Und das habe ich so oft erlebt in meinem Leben, in meinem Dienst, in meiner Gemeinde. Und ich habe es nicht fertig gekriegt, diese Leute zur Wahrheit zu bringen. Ich sage es immer wieder, die Wahrheit, aber die Wahrheit wird nicht angenommen. Dann gibt Gott natürlich diesen Leuten kräftige Irrtümer am Schluss, unterm Strich. Und Jesaja sagt weiter, und diese Stelle wird von Jesus selbst zitiert, von dieser Klasse, Matthäus Kapitel 15, Vers 8. Dieses Volk ehrt mich mit Lippen, aber ihr Herz ist fern von mir. Vergeblich dienen sie mir, weil sie lehren solche Lehren, die nichts als Menschen Gebote sind. Vorschriften und so weiter. In Lukas Kapitel 18, Vers 8 fragt Jesus, wird der Menschensohn, wenn er wiederkommt, Glauben hier auf Erden finden? Wird der Menschensohn Glauben finden hier auf Erden, wenn Jesus wiederkommt? Ich meine hier, gottseliges Leben, wird er das finden? Wird er Gerechtigkeit finden? In der Bibel heißt es, Ungerechtigkeit wird überhand nehmen. Warum? Weil alle verlogen sind miteinander. Die spielen Theater, aber nicht Gottesdienst. In aller Liebe. Wie wird Jesus erkennen, ob der Glaube ist oder kein Glaube ist? Hebräer Kapitel 11, Vers 1, da heißt es, der Glaube hat eine Substanz. Da wird nicht nur ja gesagt, sondern da wird auch getan, was man glaubt, was man angenommen hat. Den Glauben erkennt man an den Werken und an den Taten. Und die Taten sprechen deutlicher als die Werke, als die Worte. Viel deutlicher. In Markus Kapitel 2, Vers 5, als die vier Männer den Freund hier zu Jesus bringen wollten, da war das Haus so voll und überfüllt und sie mussten das Dach abdecken und den kranken Freund vor Jesu Füße niederlassen. Das war Glaube in Aktion. Sie haben das Dach abgedeckt und sie haben den kranken Freund vor Jesu Füße gelegt. Und da heißt es, und Jesus sah ihren Glauben. Im Geistbereich kannst du den Glauben sehen. Hat der Mensch Glauben oder hat er keinen Glauben? Lebte das oder lebte das nicht? Und da siehst du an den Erfolgen, an den Resultaten seines Lebens. Viele geben vor, Glauben zu haben. Aber wenn es darauf ankommt, lassen sich impfen in aller Liebe. Jetzt in Israel, jetzt wächst und schießt die Quote ganz hoch mit den Ansteckungen, obwohl die schon zweimal geimpft sind und alles freigegeben worden ist. Jetzt kommt es wieder zurück. Deshalb, sie geben vor, ich bin geimpft, ich bin gesund. Aber wir sind nicht gesund. Du bist erst gesund, weil du diese Grippe nicht mehr hast und nicht mehr kriegst. Wenn du da immun bist, ein starkes Immunsystem hast, aber das haben die wenigsten. Und ja, aber sie haben sich impfen lassen, damit sie verreisen können. Jetzt erlaubt die Regierung in Israel, die Leute nicht mehr ausreisen, bleibt zu Hause und so weiter. Macht hier zu Hause Urlaub, das ist ein schönes Land, Israel und so weiter, macht hier zu Hause Urlaub. Ja, aber wegen Einkaufen und Verreisen haben sie sich impfen lassen. Die Motive waren falsch. Auch das ist Lüge. Und die glauben an diese Lüge noch, sind überzeugt, 100%. In Zypern, ohne die grüne Karte, kannst du nicht mehr zum Supermarkt, hier nicht mehr beim Aldi einkaufen. Stell mal vor, was du da machst. Die Leute gehen auf die Straße, auf die Barrikaden. Die Regierung wird wahnsinnig und sie versucht, das Volk systematisch zu ruinieren. Glaube bedeutet einfach zu glauben, dass Gott was tun wird, dass Gott eingreifen wird. Er wird das tun, was er gesagt hat. Das ist Glaube und ich tue auch und ich lebe dementsprechend. Ich lebe dementsprechend. Wenn ich glaube, dass ich gesund bin, dann lasse ich mich nicht impfen. Mein Arzt hat mir gesagt zu mir mal, Gesunde impft man nicht und Kranke darf man nicht impfen. In aller Liebe haben wir das Problem. So, wir sollen nach unserem Glauben handeln, nach unserer Überzeugung. Viele leben in Wahnvorstellungen von Einbildung und Fata Morgana, was es alles so bedeutet. Sie glauben dem Teufel mehr als der Wahrheit, sich selbst, den Umständen, der Situation. Nach 2. Thessalonicher Kapitel 2, Vers 11 und folgende Verse, da heißt es, weil die Menschen die Wahrheit nicht annehmen, lässt Gott Wahnvorstellungen, in meiner Übersetzung hier, zu, er lässt Wahnvorstellungen, dass sie blem-blem sind, dass sie verrückt spielen, dass sie wahnsinnig werden, damit die Menschen allerlei Lügen glauben, alles was erzählt wird, als das Wort Gottes, verstehst du, das kommt ja von oben, von der Regierung, aus dem Parlament, und der Grund, weil sie die Liebe zur Wahrheit nicht empfangen haben. Die haben die Liebe zur Wahrheit nicht empfangen, um gerettet zu werden. Jesus Christus will alle Menschen retten. Wir müssen unser Möglichstes tun, um gesund zu bleiben. Wir müssen gesund uns ernähren, gesund leben, sauber leben, rein leben. Denn der Segen Gottes liegt auf die Reinheit, auf die Gesundheit, auf die normale, natürliche, nicht auf das künstliche, gezüchtete und überzüchtete. Oh. Sie werden der Lüge des Materialismus glauben und die Wahrheit, der Wahrheit Gottes widerstehen und dabei zugrunde gehen. Die meisten Kranken in unserer Zivilgesellschaft hier, was wir sind, sind nur zivil, haben sie Zivilisationskrankheiten. Sie sind nicht krank. Sie könnten alle gesund sein, aber sie leben verkehrt. Weil sie sich etwas vormachen, das ist gut, das ist in Ordnung, das ist perfekt. Verstehe, es geht um die Einstellung zur Wahrheit und nicht um die Erkenntnis der Wahrheit. Die Einstellung zur Wahrheit. Wenn Menschen in Gottes Wahrheit leben, gibt es keine Grenzen für Gottes Segnungen. Du wirst gesegnet, von dem Segen übernommen. Warum greift so ein Kind mit 4 Jahren, wo ich gesagt habe, zu Lüge? Lügen sind immer nur mit Absichten verknüpft. Dass ich das erreiche und jenes erreiche. Wenn Kinder schlechte Schulnoten nach Hause bringen und das verschweigen, Angst vor der Strafe haben und so weiter. Und alles, was dahinter steckt, das ist Angst. Und Angst entwickelt die Lüge. Eins kommt zum anderen. Kinder lernen ganz schnell, die Lüge zum Schutz für sich zu verwenden. Ausreden, faule Ausreden. Das Kind erinnert sich vielleicht an der Überreaktion ihrer Eltern, wie sie reagiert haben, als sie mal eine 6er nach Hause brachte, einen unbefriedigend und nicht ausreichend. Das Kind erinnert sich an die Strafe und die Heftigkeit der Strafe über das sein Fehlverhalten. Er weiß es. Also diese Strafvermeidungslügen. Und so viele Strafvermeidungslügen. Ich bin nichts gewesen, der andere war es. Das ist und schon geht's weiter. Viele haben nicht den Mut, dazu zu stehen. Warum hast du uns das nicht gleich gesagt, mein Kind? Ich weiß es, wie oft hat meine Frau meine Kinder gefragt, fromme Kinder, verstehst du? Warum hast du uns nicht gleich gesagt, du hast die Zähne nicht geputzt? Verstehst du, man sieht es. Heute darfst du nichts mehr sagen, sonst hast du alles verloren. Die Leute lieben dich nicht mehr, wenn du die Wahrheit sagst. Du darfst nicht mehr sagen, was du fühlst und was und so weiter. Da wird so viel unterdrückt. Sei doch ehrlich, lass uns ehrlich sein. Und da wird so viel gelogen, deswegen, weil man nicht mehr viel sagen kann oder man unterschlägt die Wahrheit. Wird nicht gesagt, aus verschiedenen Gründen. Man steht nicht gerne zu seinen Fehlern und Fehlern sind heutzutage bei den Menschen tabu. Man redet nicht über den Fehlern. Ich weiß noch, als ich zur Gemeinde kam, man hat in unseren Kreisen, wo ich zur Gemeinde damals kam, man hat nur vom Sieg Jesu geredet. Wir in der Kraft, in dem Namen Jesu haben wir den Sieg. Wir gehen vorwärts, wir marschieren vorwärts, wir sind gesund. Bei uns funktioniert alles, da klappt alles und so weiter. Ich habe den Teufel unter die Füße. Und wenn du genau angeguckt hast, das waren alles Waschlappen. Entschuldigung. Die ganzen Christen waren Waschlappen, die waren Versager. Am Sonntag waren sie stark, haben sie Zeugnis gegeben, aber dann am Wochentag, am Freitag und so weiter, am Mittwoch, dann ging es bergab wieder. So, es war tabu, über seine Fehler zu sprechen. Und ich weiß, als ich anfing, über meine Fehler zu sprechen, ich kann nicht glauben. Die Leute haben gesagt, das gibt's nicht, dass ein Pastor nicht glauben kann. Ich habe das Evangelium gepredigt, ich habe die Wahrheit gepredigt, ich habe vom Sieg Jesu gepredigt, aber ich habe gesagt, ich selbst kann nicht glauben. Was ist es, wenn ich anderen predige und selbst nicht glauben kann? Ich habe sogar meinen Dienst quittiert für ein oder zwei Monate, dass ich gesagt habe, ich will kein Lügner sein, ich will zur Wahrheit stehen, ich kann nicht glauben. Ich sehe, ich lese das, ich beobachte das. Weißt du, ich bin an so vielen Christen auch enttäuscht, wenn sie mir so erzählt haben, oh Gott ist gut, habe ich gemerkt, wie schlecht doch Gott bei ihnen hat. Ich war enttäuscht, dass ich gesagt habe, also lieber nicht, bis ich durchgerungen habe, zur Wahrheit zurück. Und ich predige, ob das Leuten passt oder nicht, ob die kommen oder nicht kommen, ob ich allein bin oder nicht. Ich mache das einfach weiter. So, die Wahrheit ist mir lieber. Aber so viele Erwachsene lügen sich was vor, ins Fäustchen, und das ist Selbsttäuschung, Selbstbetrug. Und das kann tödlich sein. Solche Lügen, Lebenslügen können tödlich sein. Das wissen wir seit dem Sündenfall, was es ist. Satan ist ein Lügner und Betrüger, legt die Menschen laufend ein, macht was den Leuten vor. Doch manchmal werden die Menschen nicht nur getäuscht, sie werden auch enttäuscht. Sie merken, ich bin in der Gemeinde, mit mir geht's nicht vorwärts. Was ist mit mir los? Und ich muss immer wieder sagen, komm zur Wahrheit zurück. Nimm die Wahrheit an. Niemand täusche sich selbst, schreibt Paulus mal. Niemand täusche sich selbst. Das ist die schlimmste Lüge, die schlimmste Betrug. Niemand täusche sich selbst. Lügen, an die viele glauben, das ist mein Thema heute. Ein komisches Thema vielleicht für manche, aber ich will dir die Wahrheit sagen, dass es dir und mir und uns allen hilft. Was nützt es, ich predige und es passiert nicht? Wir sind gesegnet worden. Der Herr war gut, Halleluja. Und da wird eine Liturgie runtergeleiert. In 1. Johannes Kapitel 1, Vers 8, schreibt der Apostel, wenn wir sagen, und jetzt pass auf, wenn wir sagen, dass wir keine Sünde haben, betrügen wir uns selbst und die Wahrheit ist nicht in uns. Ich habe keine Sünde. Verstehst? Und da gibt es so viele Leute, die sagen, ich habe keine Sünde, ich mache keinen Fehler, ich reg mich nicht auf. Ja, ich bleibe immer ruhig, ich bleibe immer gelassen. Man kann sich selbst belügen und sich anlügen. Ohne, dass du die anderen anlügst, du lügst die anderen auch noch mit dabei an. Und Jakobus in Kapitel 1, Vers 22, der Bruder Jesus schreibt hier und sagt, aber es reicht nicht, nur auf die Botschaft zu hören, auf die Predigt zu hören. Ihr müsst auch danach handeln, sonst betrügt ihr euch selbst. Und das ist was Schlimmes. Sonst betrügt ihr euch selbst. Denn wer ihr zuhört, der Botschaft zuhört und nicht danach handelt, ist wie ein Mensch, der sich im Spiegel anguckt und er sieht und geht weg und so weiter und weiß nicht mehr, wie er nachher ausgesehen hat und wundert sich, ich bin so prima, bin ein Madonna, verstehst du, oder was weiß ich, was ich bin so wunderbar, bei mir ist alles in Ordnung, aber du siehst nicht, was innen drin ist. Aber das Wort Gottes möchte innen drin eindringen in unser Leben. Und er geht weg und so weiter und vergisst, wie er aussieht. Wer aber ständig auf das vollkommene Gesetz Gottes achtet, das und so weiter, das uns frei macht und das alles befolgt und so weiter, und was er gehört hat, nicht vergisst, sondern ein Täter des Wortes ist, der ist dann nachher, was Jesus auch gesagt hat, der kluge Baumeister. Nach der Bibel betrügen sich die Menschen selbst. Ich habe ein wunderbares Grundstück hier am Wasser. Jetzt haben Sie geredet nach dieser großen Flut. Manche Häuser sollen gar nicht aufgebaut werden. Diese Gegend ist gar nicht zum Bebauen überhaupt frei. Wer hat es erlaubt, hier zu bauen? Ja, wo das Wasser so viel Schaden angerichtet hat. Nach der Bibel heißt es immer wieder, wer das Wort Gottes hört und nicht tut, der ist ein Dummkopf. Nur weil einer das Wort hört und so weiter, ist bei ihm noch lange nichts in Ordnung. Wenn du im Gottesdienst gehst und so weiter und regelmäßig die Predigt zuhörst, ist noch nicht alles bei dir in Ordnung. Bist noch kein perfekter Mensch. Ja, du täuschst dich womöglich, gehst nach Hause, es war wieder so gut, ich bin so gesegnet worden, weiß nicht einmal, was gepredigt wurde. Denn du hast alles vergessen. So, er denkt, das ist alles okay. Jesus erzählt diese Geschichte von diesen zwei Häuslebauern. Die beiden bauten Häuser, der eine auf dem Matthäus 7, Vers 24, der eine auf Sand und der andere auf dem Fels und so weiter. Und dann die Krisen zeigen. Und ich sage euch, die Krisen zeigen, ob du auf dem Fels gebaut hast oder irgendwo in der Talsohle. Die Stürme, die Fluten zeigen es, ob du richtig gebaut hast, ob du das richtige Material verwendet hast. Du kannst im Tal durchaus bauen, aber verwende das richtige Material, nicht nur Plastik. Wer überlebt, der hat Recht gehabt. Und wer nicht überlebt, der war im Irrtum, war in der Lüge. Ganz einfach. Das Handeln nach dem Wort Gottes ist Glaube. Ja, es wird nicht so schlimm werden. Die Leute bei dem Noah haben gedacht, es wird nicht so schlimm werden. Und es ist schlimmer geworden, als sie dachten. Beim Lot, es wird nicht so schlimm werden. Ja, und alle raffte sie dahin, die Flut und das Feuer. Das Wort Gottes zu hören, ohne zu handeln, dem Wort Gottes, ist tödlich. Ist tödlich. Ist tödlich. Und nochmals, es ist tödlich. Du kannst das Wort Gottes hören und zum Gericht. Denn so viele Menschen hören das Wort Gottes und tun nicht, die hören sich zum Gericht. Hast es nicht gehört? Hat der Pastor nicht gesagt? Wurde es nicht klar und deutlich gesagt? Eines Tages werden wir vor dem lieben Gott stehen und auf tausend Fragen keine Antwort wissen. Gott hat uns sein Wort nicht gegeben, damit wir hochgebildet sind, intelligent sind, super schlau sind. Nein, es ist gut, das Wort Gottes zu lesen, zu studieren und viel zu wissen, aber ohne Taten nützt es nichts. Ohne Taten nützt es nicht. Die Schriftgelehrten und die Pharisäer zur Zeit Jesu, was haben sie gemacht? Das waren Heuchler. Matthäus Kapitel 23, Vers 13. Lies mal nach. Sie waren Heuchler. Sie haben alles gewusst. Sie haben sogar anderen gepredigt, aber sie selbst sind nicht hingegangen. Sie haben andere eingeladen, für andere missioniert, für andere gebetet sogar, anderen sogar die Hände aufgelegt, aber bei ihnen selbst ist nichts passiert. Ich rede Tacheles. Es reicht nicht aus, wenn es gut klingt, wenn wir gesegnet sind und wir nichts tun. Ein Täter des Wortes ist, ja, und pass auf, ein Täter des Wortes ist, wenn er rausgeht und missioniert. Ein Täter des Wortes ist, wenn er in der Bibel liest, legt auf Kranke die Hände auf und so weiter und für Kranke betet. Ein Täter des Wortes ist, wenn er Dämonen vertreibt. Ein Täter des Wortes ist, wenn einer den Armen hilft. Ein Täter des Wortes ist, wenn man den Geringen sich annimmt. Was ihr den Geringsten einem getan habt, das habt ihr mir getan. Ein Täter des Wortes ist, wenn man seinen Zehnten gibt. Und ich habe eines gelernt, den Zehnten zu geben. Und ich lasse mir nichts drauf kommen, über den Zehnten geben. Ich habe am Anfang meines Christenlebens nur Zehnten gegeben, wenn ich gerade Geld übrig hatte. Und wenn ich für mein Moped oder mein Motorrad was brauchte, dann habe ich das gebraucht und den Zehnten aufgebraucht. Ja, ja, Herr, am Ende des Monats werde ich noch den Zehnten bringen. Und was ist passiert? Am Ende hat der Teufel alles aufgefressen. Da habe ich das gebraucht und das gebraucht und jenes gebraucht. Und dann habe ich den Zehnten nicht geben können. Und was ich erlebt habe, ich habe das Zehnfache zurückgezahlt, ich bin gestürzt, da fliegt ein Gockel mir in die Speichen rein und was weiß ich, da muss ich den Gockel noch bezahlen. Hätte ich bloß den Zehnten gezahlt, hätte ich mir so viel Schaden gespart. Und deshalb, ich weiß, der Zehnte ist, wo der Himmel sich öffnet. Und wie betrügen wir Gott? Fragt Malachi Kapitel 3. Ihr betrügt mich, ihr seid Diebe. Man sollte es ja nicht sagen den Christen, aber Christen sind Diebe. Und womit bestehlen sie mich? Mit dem Zehnten. Mit dem Zehnten bestehen sie mich. Ja, wenn wir sind Täter des Wortes, wenn wir das Reich Gottes unterstützen, wenn wir die Versammlungen nicht verlassen. Jetzt durch Corona haben die Menschen so sich angewöhnt, vor dem Fernseher zu sitzen. Ich werde nachher noch was sagen darüber. Weißt du, Täter des Wortes sind man und ist man, wenn man den Schuldigen vergibt, wenn man Frieden stiftet, wenn man sein Versprechen, sein Gelübde hält, wenn man zu seinem Wort steht, ein Mann, ein Wort. Das ist Täter des Wortes zu sein, wenn man die Schwachen trägt, wenn man auch die Unsympathischen liebt, wenn man auch zum Unrecht schweigt, also still ist und das Unrecht schluckt in sich und so weiter, wenn man die Zunge in Zaum hält und positiv redet, das ist ein Täter des Wortes. Machen wir uns nichts vor. Unsere Werke folgen uns nach, steht in der Heiligen Schrift. Viele Menschen sind gespalten in ihrer Persönlichkeit, sie haben Persönlichkeitsstörungen, sie führen ein Doppelleben. Christ am Sonntag, Teufel am Werktag. Und das ist so. Viele glauben, ich bin ein Christ. Das ist, was viele glauben. Sind hundertprozentig überzeugt. Bei mir steht in meinem Stammbuch, ich bin ein Christ beim Standesamt. Ja, als Kinder getauft, ich bin als Christ eingetragen, aber die Gefängnisse sind voll mit Christen. Ja, frag doch. Das sind nicht alles nur Moslems. Doch die meisten sind Christen ohne Christus. Es ist so traurig, ihr Lieben, so traurig. Sie nahen sich zu mir mit dem äußeren Schein, aber ihr Herz ist weit weg. Sie haben nur eine Etikette, da steht drauf, ich bin ein Christ und so weiter. Aber da ist nicht drin, das was draufsteht. Da ist nicht drin, was draufsteht. Bei den wenigsten Namenschristen geht es um Jesus Christus. Viele glauben, wenn ich die Regeln der Kirche einhalte, bin ich schon ein Christ. Wenn ich meine Kirchensteuer zahle, die wird automatisch abgezogen und niemand weiß oder damit niemand merkt es. Verstehst du? Bei der Kirchensteuer. Viele glauben, wenn ich anständig lebe, Steuern bezahle, für Caritas, Brot für die Welt, was spende oder Rotes Kreuz, den Pfarrer freundlich grüße, die Eltern ehre und so weiter und niemand umbringe, dass ich ein guter Mensch bin. Ich komme in den Himmel. Der liebe Gott erwartet mich schon. Und manche glauben, ich bin ja ein guter Mensch, wenn ich erst bei Grün über die Ampel gehe, mich gut benehme und so weiter. Beim wahren Christentum, ihr Lieben, erschreckt nicht. Beim wahren Christentum geht es um Jesus, um sein vollbrachtes Werk, um sonst gar nichts. Beim wahren Christentum geht es um Jesus Christus und seine Liebe zu uns. Er hat mich geliebt, als ich noch Sünder war, als ich verloren war, als ich noch nicht dieses Etikett hatte. Wir werden errettet. Wir werden Christen nicht durch das Einhalten von Regeln oder Dogmen, sondern durch eine persönliche Begegnung und persönlichen Glauben an Jesus Christus. Auch wenn sich sofort nicht alles ändert, wenn ich Christ werde oder geworden bin, hat sich bei mir noch nicht alles auf einen Schlag geändert. Es hat Jahre gebraucht, bis ich soweit geworden bin, das, was ich geworden bin. Und ich bin immer noch nicht am Ziel. Ich jage nach diesem vorgestreckten Ziel, wie der Apostel Paulus einmal sagt. Woher wissen wir, dass wir Christen sind? Die Juden haben es ausprobiert. Sie hatten das beste Regelsystem, das die Welt je gesehen haben. Sie haben das Gesetz Gottes gehabt, sogar von Engeln übertragen, auf diese zwei Steintafeln. Aber sie haben jämmerlich versagt. Sie haben gemerkt, wir können das nicht. Wir können das nicht erfüllen. Nicht einmal die Engel können das erfüllen. Und sie mussten Opfer bringen. Wie viele Massen Tiere wurden geschlachtet am Versöhnungstag? Da steht einmal in der Bibel, in der Chroniker, Salomo opferte 52.000 Ochsen. Stell dir mal vor, die armen Tiere, die tun mir herzlich leid. Die wurden da verbraten und verschmatzt. Sie haben versucht, sich selbst zu verbessern, alles ordentlich zu halten und so weiter. Aber es war alles umsonst. Bis Jesus kam und ihnen die Augen öffnete und Jesus die Menschen mit Gott versöhnte. Vater, es ist vollbracht, es ist getan. Ich bin Christ, weil ich mich komplett mit Jesus identifiziere. Das ist das Einzige, warum ich Christ bin. Ich bin nicht irgendwo eingetragen in ein Buch und will auch nicht eingetragen werden, sondern ich identifiziere mich mit Jesus, mit der Bibel. Ich möchte so sein wie er. Ich bin mit Christus gekreuzigt. Und täglich muss ich sterben. Jetzt komme ich zu einem Punkt. Weißt du, viele glauben der Lüge und meinen, ich bin ein Christ. Wir müssen täglich sterben. Du bist getauft, vielleicht Großtaufe und so weiter, aber der alte Adam, die alte Eva kann schwimmen. Und da ist so viel, was noch oben drauf ist. Mein Ego ist nicht mehr zentral durch dieses tägliche Sterben. Jeden Tag muss ich sagen, Atem runter, Adam runter, halt dich runter, beherrsch dich. Für mich ist nicht mehr wichtig, das, was ich von mir selbst denke oder was ich vorgebe für andere, was ich bin. Ich bin Christ. Schaut mich, wie gut ich aussehe. Ich bin rechtschaffen. Ich bin gut und ordentlich. Ja, kann sein. Aber du kannst Lump sein und trotzdem ein Christ sein, weil du Jesus Christus liebst von ganzem Herzen und er dein Heiland ist. Ja, für mich ist nicht mehr wichtig, ob ich eine gute Meinung von mir habe oder was die Leute für eine Meinung von mir haben. Und ich befleißige mich, auch nicht anständiger Mensch zu sein. Nein, um Gott zu beeindrucken, das habe ich aufgehört. Jesus Christus ist in mein Leben hineingekommen und er beeindruckt Gott. Und ich bin nur das Gefäß, in das Jesus leben und wohnen darf. Christus lebt in mir, so steht in der Bibel einmal. Das Leben, das du jetzt in mir lebst, lieber Heiland, das ist das Leben, das du eigentlich wolltest, dass wir dein Ebenbild sind, deine Meinung sind oder dein Bild tragen. Durch den Glauben wird jetzt Jesus in meinem Leben gelebt, jeden Tag, weil er mich geliebt hat, weil er sich für mich hingegeben hat. Ich habe mein Leben langsam aufgegeben, dass ich mit Paulus sagen kann, ich lebe doch noch nicht mehr ich, sondern Christus lebt in mir. Nicht, dass ich gute Werke, du vergisst es, die guten Werke. Ich halte nichts von guten Werken. Die kommen, wenn ich Jesus Christus angenommen habe. Die guten Werke kommen als Ergebnis des guten Lebens. Und ich habe mein Leben aufgegeben, ich habe nichts mehr zu verlieren. Halleluja, Lob und Dank. Und ich habe die Wahrheit begriffen. Ich lebe das Leben Jesu und ich würde für Jesus sogar Steine schlucken, wenn es sein müsste. Ich leide um Jesu Willen. Das ist, was ich jetzt sagen möchte. Weißt du, ich lüge mir nichts mehr vor. Ich habe es aufgehört, mir was vorzumachen, vorzuspielen. Ich lasse mich manchmal verachten. Bin oft verachtet worden, oft beleidigt worden. Das gehört zum Leben, christlichen Leben dazu. Nicht nur, ach, du bist wunderbar, du bist gut, du gefällst mir. Ja, ich lasse mich manchmal mit Dreck bewerfen, verspotten, erniedrigen. Und hier reift meine Seele, ihr Leben. Ich reife für die Ewigkeit. Nicht, dass ich ein prima Kerl bin, das ist vorbei, sondern ich versuche zu reifen an meiner Seele, an meinem inneren Menschen. Für mich gibt es kein Zurück mehr, da muss ich zu viel verleugnen, wenn ich wieder zurückfallen möchte. Lügen, an die viele glauben, ist mein Thema. Ich schlachte einige Kälber jetzt. Weißt du, ich möchte einfach die Wahrheit sagen. Leute, spielt euch selber nicht das vor. Tragt keine fromme Maske, so christliche Maske. Also keep smiling, Zähne zeigen, glücklich sein. Aber da ist nichts dahinter. Warte mal, so wie meine Nachbarin. Sag ich so, sag mal, was ist passiert? Ach, mir geht's nicht mehr gut. Verstehst? Mir geht's nicht mehr gut. Und was machst du, wenn es dir nicht mehr gut geht? Da kannst du reich sein, da kannst du viel Geld haben, da kannst du Erfolg haben, da kannst du glänzend gewesen sein, aber dir geht's nicht mehr gut. Ja, anfangs dachte ich, als Christ, ich mache keine Fehler. So war ich, zeitlang war ich der einzige Heilige sogar auf der Welt. Ich habe bei dem Fehler gesehen, bei dem Fehler gesehen, bei jedem Fehler gesehen. Ich habe bei allen Leuten Fehler gesehen in der Gemeinde. Verstehst? Die sind nicht ehrlich, die spielen nur Religion. Und weißt du, ich bin der Einzige, der Gottes zugelassen hat, dass ich auf die Schnauze lag, im Graben lag, besoffen als Christ. Verstehst du? Das waren meine Anfangsjahre als Christ mit Jesus. Und dann lag ich da. Glücklicherweise, mich hat niemand gesehen, ich bin nach Hause, mich aufgehabt, habe gesagt, Johannes, guck mal, du willst Christ sein, du bist ein elender Sünder, du bist ein verlorener Sohn, verstehst du, du willst Christ sein, weißt du, der Heilige Geist hat mir gezeigt, indem ich auf die Nase fallen ließ, er ließ mich auf die Nase fallen, ich dachte, ich bin getauft, ich bin ein Heiliger schon, ich habe mich bemüht, keine Fehler zu machen, es ging 3-4 Wochen lang. Aber ich habe es nicht durchgehalten. Angefangen hat es mit Notlügen. Ja, ich sage euch die Wahrheit. Könnt denken von mir, was ihr wollt. Bis ich begriff, Jesus starb für uns. Da war ich noch ein Sünder. Da starb er für mich, als ich noch ein Sünder war. Und das ist egal jetzt, was ich jetzt bin. Ich war ein Sünder, da starb Jesus für mich. Und es ist nicht nur, weil ich ihn akzeptiere, dass ich schon ein Heiliger bin. Ich bin noch kein Heiliger geworden, indem ich Jesus aufgenommen habe. Ja, ich habe lange gebraucht, bis der Heilige Geist mein Verhalten geändert hat. bis ich Jesus immer ähnlicher wurde, tagtäglich. Und als da wurde ich mal herausprovoziert, kennst du Jesus? Ich, natürlich, ich kenne Jesus. Ich habe mir was vorgelogen, ich kenne Jesus. Und ich habe gemerkt, dass ich Jesus noch gar nicht richtig kenne. Dann fing ich an zu beten und zu fasten. Oh Heiland, ich möchte dich noch mehr kennenlernen. Ich kenne dich noch zu wenig. Ich habe Theologie studiert, habe alles Mögliche schon hinter mir, aber ich kenne Jesus noch zu viel zu wenig. Und da merkte ich, das Leben mit Jesus ist ein Prozess. Das Leben mit Jesus ist ein Prozess. Und je mehr ich die Evangelien, vor allem die Evangelien, das Leben Jesus studiert hatte, hatte ich den Wunsch, Jesus ähnlicher zu werden. Mein Leben ist immer wieder so ein Weg der Transformation. Immer wieder, ich werde jeden Tag heiliger, aber noch nicht ein Heiliger. Aber jeden Tag ein Heiliger, ein besserer Mensch, ein edler Mensch. Und ich brauche noch viel von seiner Gnade auf diesem Weg. Ich habe schmerzlich beobachtet, viele sind auf dem Holzweg, belügen sich selbst, machen sich selbst was vor. Ja, ich war gut oder ich bin gut, ich war schon immer gut. Nein, von wegen. Sonst hätte ich mich gar nicht bekehren müssen, wenn ich schon alles gut war, was alles ordentlich war, hätte ich nicht mich taufen lassen müssen, begraben und kreuzigen lassen. Ja, und so viele gehen nicht in diesem Weg, in diesem Prozess der Veränderung. Das neue Leben wirkt nicht in ihnen. Weißt du, ich bin eine neue Schöpfung. So steht's nicht in der Bibel, ihr Lieben. Das muss ich widersprechen. Ein neues ist im Werden. Und das ist Evangelium. Ein neues. In dem Moment, wo ich Jesus annehme, ist ein neues in mir im Werden. Das alte vergeht und eine neue Schöpfung wird mehr und mehr. Das neue Leben, ja, muss sich verändern. Es darf nicht beim Alten bleiben. Viele Menschen sind noch nicht zerbrochen. Das, was die alten Christen, die Pietisten früher so in sich gehabt haben, sie haben zuerst mal gesagt, wenn du dich bekehren willst, dann bete zuerst mal 3 Wochen lang, Herr, zerbrich mich, Herr, zerbrich mich, Herr, zerbrich mich, Herr, zerbrich mich, Herr, zerbrich mich. Und wenn du dann zermürbt und zerbrochen bist, dann kannst du dich erst bekehren, Buße tun, denn du weißt, was für Schlappschwanz du bist. Dann weißt du, was für eine Niete du bist. Dann weißt du, wie schwach du bist. Herr, zerbrich mich. Das haben die Christen verlernt, zu beten vor der Bekehrung. Nur die Hand strecken. Wer möchte Jesus nachfolgen? Das ist viel zu billig. Da lügt man sich selber was vor. Ich bin Christ. Ich habe die Hand hochgehoben. Bin für Jesus. Gewiss, du bist für Jesus. Und der Herr hat es angenommen. Aber jetzt kommst du in die Schule Gottes. Und das ist Neugeburt. Zerbrochen werden. Und viele haben das nicht gemerkt. Ja, sie können Kananäisch jetzt plötzlich wissen. From Kauderwelsch. Die reden jetzt fromme Bibelsprüche von der Gnade und Güte und Barmherzigkeit des Herrn. Die kennen ein paar Bibelsprüche, die können ein paar Bibelsprüche um sich rumwerfen. Es steht geschrieben bei dem und dem und so, was weiß ich. Und sie können da, was weiß ich, sich was vorlügen. Ja, ich kenne die Bibel. Aber kennst du Jesus? Nicht nur die Bibel. Kennst du den Jesus der Bibel? Viele glauben, Christus sei es wirklich langweilig. Und das lügen sie sich vor. Und als Christ habe ich keinen Spaß, nichts vom Leben, weil man nicht mit Jesus ernst macht und ein Doppelleben führt. Auf 2 Hochzeiten tanzt, kann man nirgendwo glücklich sein. Man muss entschieden für Jesus sein. Und das ist die Wahrheit, was ich hier predigen möchte und predige auch und auch weitergebe. Und so viele Menschen kapieren es und lernen es, sie begreifen es, sie gehen. Wenn nur ein einzelner Mensch irgendwo auf der Welt die Predigt hört und sich verändert, habe ich schon meinen Zweck erfüllt. Aber so viele, ja, führen ein Doppelleben. Sie sind bei Jesus nicht wirklich daheim. Denken immer wieder, Gott wäre ein Spielverderber, gönnt mir nichts. Da muss ich noch in der Welt das mitnehmen und jenes mitnehmen und dort noch mittanzen. Oder einer echten Hingabe an Jesus gibt es keine echte Freude. Das ist alles nur mäßig. Nur mäßig. Guck mal im Duden, was das Wort alles bedeutet. Mäßig. Wenn du glücklich sein willst, du musst dich der Sache hingeben. Mit Halbherzigkeiten kommt man nicht weit. Halbe Sachen ist ein ganzer Blödsinn. Ist eine bescheuerte Sache, ihr Lieben. Wer alles gibt, der bekommt auch alles. Also, deine Hingabe ist so wichtig. Man schadet sich nur sehr selbst, wenn man halbe Sachen macht. Notlügen. Ja, das lässt der liebe Gott durchgehen. Nein. Das mag sein, wenn du jetzt in einem Büro arbeitest, du musst notlügen, aber finde eine Antwort. Und wir haben dann mit dieser Sekretärin diskutiert, was man anders sagen könnte, als zu sagen, mein Chef ist nicht da. Oder jetzt geht's nicht, oder jetzt kann er das nicht, oder was weiß ich alles. So, es gibt viele andere Wege, aber der ist nicht da, obwohl er daneben sitzt. Frag dich, warum so viele Menschen halbe Sachen machen. und sich selbst was vormachen. Gott hat uns nicht als halbe Menschen geschaffen. Auch ja, wenn selbst die Bibel sagt, der Mann ist halb und die Frau ist nur halb. Also wir sind keine halben Menschen. Gott hat uns als ganze Frau und ganzen Mann geschaffen. Und wer nur halbe Sachen sucht, der verschwendet, vergeudet, verpasst und verprasst sein Leben, macht nichts richtig, weder da richtig noch da richtig. Echte Christen machen keine halben Sachen. Die verpassen auch nichts im Leben. Das sind echte Christen. Und zu denen möchte ich dich hinführen durch die Gnade Gottes. Gewiss, Gott weiß, was uns befriedigt. Und er ist nicht spießig. Also für mich ist mein Gott nicht spießig. Gott selbst, Jesus Christus selbst hat sogar das erste Wunder auf einer Party, auf der Hochzeit in Kana vollbracht, Wasser in Wein verwandelt, damit das Fest so richtig losgeht. Gott erlebt es, wenn wir das Leben genießen, die Momente genießen, feiern können, uns freuen können. Gott freut sich. Gott ist kein Spießverderber. Seine ganze Schöpfung hat uns gegeben. Hab Spaß an der Schöpfung. Genieße. Steht in der Bibel. Genieße das und genieße das. Die Bibel sagt uns, dass er gekommen ist, also Jesus, Johannes Kapitel 10, Vers 10, dass er gekommen ist, dass wir leben und volles Genüge und volle und die Fülle haben. Das heißt, noch lange nicht, dass ich alles bekomme, was ich mir wünsche. Was? Und das heißt auch nicht, dass mir nichts Schlimmes mehr passiert. Natürlich nicht. Verstehst du? Ja, leben in Fülle. Ja, aber es bedeutet mehr, dass wir lernen, mehr und mehr mit allen Umständen zurechtzukommen, glücklich zu sein mit allem, was wir haben und was wir nicht haben. Wie froh können manche sein, dass sie vieles nicht haben? Die können ihre Zeit einteilen, wie sie wollen. Sie können essen, was sie wollen. Sie können ausgehen, wo sie und wann sie wollen. Niemand kontrolliert sie, verstehst du? Alles hat seine Vor- und seine Nachteile. Und es bedeutet auch nicht, dass wir alles tun und lassen können. Es reicht, Jesus ist bei mir. Jesus ist die größte Belohnung, die ich jemals erlebt und erkannt und entdeckt habe. Wie oft habe ich mich im Leben gefragt, immer wieder, ist das wirklich alles, auch als Christ, ist das wirklich alles? Du bist jetzt Christ, du bist jetzt in der Gemeinde, du predigst jetzt, du dienst den Menschen, ist das wirklich alles? Und es gibt so viele Lebenslügen und ich lernte, ja, dass Gott einem nichts schenkt, dass, weißt du, nicht alles ist, was das Leben bietet, an Geld, an Sex, an Erfolg, an Arbeit für Gott. Ich dachte, wenn ich Gott diene, oh, das ist das höchste der Gefühle. Von wegen. Das ist Stress. Ja, das ist Stress. Dienst am Menschen, Seelsorge. Da musst du so viel Dreck schlucken wie ein Mülleimer. Und erst Jesus macht mein Leben wertvoll und sinnvoll, gibt mir meinen Selbstwert wieder und stillt meine innere Sehnsüchte. Erst Jesus, nicht für Gott dienen. Das ist nur ein Nebeneffekt. Das mache ich nebenbei, weil ich Jesus liebe. Aber das ist nicht mein Leben. Ich merkte, viele Sehnsüchte in meinem Leben wirken sich negativ auf mein Selbstwertgefühl. Viele Sehnsüchte, oh, ich habe gestritten, theologische Streitgespräche geführt, andere Streitgespräche geführt und so weiter. Und ich oft Recht behalten und so weiter. Ich dachte, siehst du das? Aber was nützt es mir? Ich kann dafür nichts kaufen. Ja, ich dachte, ich muss für Gottes Recht richtig kämpfen, das größte Kirchengebäude haben, und mein Kirchengebäude war 85 Meter hoch, fast zwei Stadien groß, verstehst du, ja, passt ein paar tausend Leute rein, aber das war nicht alles, das hat mir so viel Sorgen, so viel schlaflose Nächte bereitet, dass ich froh war, das loszuwerden. Ja, ich habe dabei nicht viel gehabt, ich habe viel gelernt, aber nicht viel gehabt, viel gelernt. Wer sichtbaren Erfolg sucht, der macht sich nur was vor. Diese Erfolge ziehen einen nach unten, machen einen träge, machen einen schlapp. Du hast immer weniger Zeit für dich, für deine Familie, für das Leben und auch für den lieben Gott. Manche Sturmnächte bin ich extra um die Kirche gefahren und gebetet, lieber Gott, beschütze das Gebäude, dass keine Dachziegel runterfallen, und dass niemand da vorbeigeht und eins auf den Kopf bekommt. Ja. Das Schöne am kindlichen Glauben ist, ich werde von Gott geliebt. Halleluja. Das ist das Schöne. Um meine selbst, nicht, was ich für Gott leiste und tue und vollbringe. Und auch nicht wegen meinen Leistungen und Erfolgen, was ich an mir selber noch tun, sondern was er in mir wirkt. Ich habe gelernt, den Lebenslügen keinen Glauben zu schenken. Ich bin wertvoll, wenn ich nichts leiste. Und ich habe festgestellt, ich bin Gott wertvoll, wenn ich selbst im Bett liegen bleibe und nicht aufstehe. Nichts besitze und nichts bin. Ich werde nie vergessen, wir haben Silvesterfeier und ich war irgendwo so gestresst, so viel humanitäre Hilfe geleistet in den Ostblock und Rumänien und was weiß ich, noch den Gottesdienst, die Gottesdienste. Ich predige seit 30 Jahren, seitdem ich in Berlin bin, viermal in der Woche, Mittwoch, Freitag, Samstag, Sonntag. Manchmal habe ich zeitlang sogar noch sonntagabends noch gepredigt. Verstehst du? Ja, war irgendwo müde, ich habe für Silvester, ich bleibe im Bett, habe ich der Schwester, die das gemacht hat, die Gottesdienste geleitet hat, gesagt, mach du den Gottesdienst heute, dank Gott, danken kann jeder, da muss kein Pastor da sein, um Dankeschön dem lieben Gott zu sagen für das vergangene Jahr. Ich bin im Bett geblieben, ich war so selig, so glücklich, ich lag im Bett, habe nicht einmal gemerkt, dass geknallt wird, damals in Frohnau, das war weit weg von der Berlin-Mitte. Ich bin wertvoll, selbst wenn die Leute über mich negativ reden, an mir nichts Gutes lassen, ich bin Gott wertvoll. Weißt du, das musst du über dich ergehen lassen und zergehen lassen. Ich weiß, wer ich bin. Ich gehe nicht mehr nach meiner Stimmung oder eigenen Stimmung, meine Gefühle, nach gängigen Wertmaßstäben. Ich mache mir auch nichts vor und ich mache mich von den Leuten auch nicht abhängig. Ich diene Gott, weil ich Gott dienen will und diene Gott nicht, wenn ich nicht will. Der Geist ist den Propheten untertan. Ich ziehe fröhlich meine Straße, ich erfülle meinen Lebensauftrag, ich vertraue Gottes Wort und so weiter. Viermal in der Woche zu predigen, über 30 Jahre lang. Ja, das habe ich gemacht, aber ich predige, weil ich gerne predige, weil es meine Berufung ist. Und ich habe Freude, im Spaß am Predigen. Es anderen Menschen weiterzugeben, das, was mir geholfen hat, andere Menschen zu ermutigen, andere Menschen zu motivieren, das macht mich glücklich. Mit ihnen das Brot zu brechen. Ich habe einmal gesagt, ich bin ein Bettler, der einem anderen Bettler sagt, wo es Brot gibt. Mach so einen Kerb da im Haus und da können sie betteln gehen. Ich möchte, dass die Menschen auftanken. Ich bin Gott dankbar, dass täglich über 1000 Menschen diese Predigt, auch diese jetzt von heute Nachmittag hören. Diese Predigten bleiben irgendwo bei irgendjemandem hängen. Gott wacht über sein Wort. Das macht mich so getrost. Es ist nicht mein Wort, es ist Gottes Wort. Ich verkündige Gottes Willen, das, was der liebe Gott wünscht und verlangt und sich danach sehnt. Und Gott wacht über sein Wort und es kommt nicht leer zurück. Immer wieder kriege ich Post. Pastor, du hast mich überredet, mich taufen zu lassen. Oder hast das gemacht oder das gemacht. Oder Dinge in Ordnung zu bringen. So vieles andere. Jetzt in eigener Sache habe ich noch etwas hier in meiner eigenen Sache, also was die Arbeit betrifft hier im Internet auch. Betet, dass ich in den nächsten Tagen für das Jahr 2021 meine Anzeigenrechnung für einen Server oder für eine Werbeagentur bezahle, also für den Pressedienst. Es kostet 5.000 Euro, die muss ich bezahlen. In den nächsten 20 Tagen haben sie geschrieben. Das geht vom 1. Januar bis 31. Dezember, diese Anzeigen, und die werden veröffentlicht in Deutschland, Österreich, der Schweiz und international darüber hinaus. Und viele Leute klicken von dort an uns auch an und hören diese Predigten, auch wenn es nur vielleicht ein Fetzen ist. Und ich vertraue Gott und euch, dass ich die nötigen Mittel bekomme, damit es weiter diese gute Same ausgestreut werden kann. Und das ist es, was ich tun kann. Ich kann predigen und ich kann annoncieren und kann diese Anzeigen weitergeben. Und täglich erscheinen, gerade in diesem Pressedienst, ja, millionenfach unsere Anzeige da und wird angeklickt und geblinkt und Leute können anklicken. Berliner Predigten, Johannes Matutis viermal in der Woche. Ja, das ist es, was wir tun können. Jetzt gibt es noch offene Türen, ihr Lieben. Bald werden die Türen zugehen, auch im Internet. Könnt mir sicher sein, bald wird es verboten sein, solche Dinge zu proklamieren, zu reden. Dann wird nur noch das Schmalzige geliebt. Facebook und Google und so weiter, die blockieren sowieso schon so viele Christen. Und hier kann jetzt jeder missionarisch tätig werden. Auch die kleine Spende, auch das Schärflein der Witwe wird hier verwendet. Ich bin Gott dankbar. Und das ist nicht nur eine Agentur. Wir sind bei mehreren Agenturen. Wir werben. Und ohne Werbung passiert nichts. Wer nicht wirbt, der stirbt. Also wir müssen werben, auch für das Wort Gottes, auch für die Predigt, auch für das Evangelium. So, ich ermutige euch, betet, was ihr tun könnt und tut es. Und glaubt nicht nur mit den Lippen, ja, ich bete für dich. Weißt du, in Indien ist es so, oder bei manchen Indern, die sagen, ich bete für dich. Aber es reicht nicht, wenn du nur für einen betest. Tu auch was, vielleicht, wenn du kannst. Es gibt Leute, die können geben. Es gibt Leute, die können gehen, und es gibt Leute, die können geben. Ja, 3 Gs und Gebet. Das, ja, sie können beten dafür. Wenn du nichts geben kannst, kannst du beten. Pastor, ich bete für dich, dass das Wort Gottes läuft, und das Wort Gottes ist noch nicht gebunden. Gott hat mir in den letzten Tagen den Auftrag gegeben, den Leib Jesu zuzurüsten. Das tue ich hier für den Tag X. Über alle Konfessionsgrenzen hinweg. Unsere Anzeigen werden täglich millionenfach gelesen. Und zwar mehrfach. Manchmal so dazwischen. Zwischen den Text, was sie in manchen Rubriken sind. Das Countdown läuft. Das Reich Gottes. Jesus kommt bald wieder. Geschwister, die Zeit ist kurz. In der ganzen Corona-Zeit, ich bin so Gott dankbar, und ich danke euch auch, ihr lieben Geschwister, dass ihr für uns gebetet habt, und Geschwister, die hier mitgearbeitet haben und ja mitgedient haben in der Tontechnik und wo auch immer, dass wir die Zeit durchgehalten. Die ganze Corona-Zeit haben wir durchgehalten mit der Liebe Gottes, und alle Predigten im Internet sind zu hören, kannst nachprüfen, ob du es glaubst oder nicht. So, wir haben unseren Glauben nicht verleugnet, wir haben das Wort gepredigt, wir haben gesagt, was gesagt werden sollte, und den Rest überlasse ich Gott. Den Rest überlasse ich Gott. Und das ist das, was ich tue. Und der liebe Gott macht in einer Sekunde mehr, als was ich in einem ganzen Leben schaffen und leisten könnte, 30 Jahre oder 40 Jahre oder 50 Jahre, ein Leben lang. Das macht der liebe Gott in einer Sekunde. Und ich bin Gott dankbar, dass Gott diese Sekunden benutzt. Zurück zum Thema. Manche sagen, ich würde glauben, wenn ich Wunder sehen würde, dann würde ich glauben. Wenn ich Wunder sehen würde. Und Jesus sagt ihm der Geschichte vom armen Mann und dem reichen Lazarus. Und der sagt, schick den Lazarus runter, dass er meine Brüder warnt. Ich habe noch 5 Brüder. Dann sagt Jesus, sie haben Moses und den Propheten. Lass sie dasselbe hören. Und sie würden auch nicht glauben, wenn ein Toter auferstünde. Lass sie. Sie haben Matutis, lass doch die Leute Matutis hören. Verstehst du? Sie haben das Internet, sie haben die Möglichkeiten. Und das Internet ist voll von all diesen Botschaften, Predigten, geschrieben oder gehalten, auch auf YouTube. So viel, die regen sich auf YouTube teilweise. Wir würden das alles zufüllen mit unseren Predigten. Ja, aber wir tun das, weil es die höchste Zeit ist. Wenn wir schweigen, die Steine werden schreien. Wenn wir schweigen, die Steine werden schreien. Unser Auftrag ist zu predigen, Gottes Wort zu verbreiten. Schau auf uns, durch die Gnade Gottes. Wir haben es durchgehalten, Gott war treu. Und Gott war so gut zu uns, hat uns durchgeholfen, finanziell, wie auch immer. Und wir danken Gott für die Möglichkeiten, weiterzuwirken. Wir sind noch nicht am Ende. Wir wollen weiterwirken, bis Jesus wiederkommt. Halleluja. Handelt, bis dass ich wiederkomme. Lieber Gott. Wir wollen noch so viele wie möglich Menschen mit dem Evangelium erreichen. Wir wollen nicht nur Hörer, sondern auch Täter des Wortes sein. Segne die Anzeigen, die laufen jetzt über verschiedene Dienste für diese Predigten, Herr. Segne, dass die Leute anklicken, dass das Augenmerk darauf fällt und so weiter. Du, Heiliger Geist, musst die Leute aufmerksam machen. Das genügt nicht nur, dass die Anzeigen da sind und dass sie bezahlt werden. Nein, Herr, du sollst benutzen diese Predigten. Du sollst auch benutzen das Wort, dass es nicht leer zurückkommt, dass Menschen ermutigt, inspiriert, gesegnet werden. Halleluja. Und dein Wort ist nicht gebunden. Weltweit wird gehört. Und ich bin Gott dankbar, dass überall, wo Deutsch gesprochen wird, und nicht nur Deutsch, sondern auch Englisch, und man kann die Predigten in 54 Sprachen übersetzen und hören, wenn man es will, und so weiter. Aber zuerst mal für die Deutschen. Wir sind für Deutschland berufen. Deutschland braucht Jesus. Und ich segne alle Hörer live oder im Internet, wie auch immer dein Wort sagt. Es wird in Schwachheit gesät und es wird in Kraft auferstehen und nicht leer zurückkommen. In der Ewigkeit werden wir, lieber Heiland, einmal sehen und uns freuen, was dabei rausgekommen ist. Danke, Herr Jesus. Amen.